ARD Sounds.
Hier ist jetzt die Asphaltstrecke zu Ende. Jetzt kommt so ein Schotterweg. Großes Windrad steht hier. Ganz schön große Schlaglöcher. Pfützen drin vom Regen von ein paar Tagen. Und man sieht hier die Hochhaus.
Das ist wirklich so eine Straße, die stelle ich mir auch im Tatort vor, wenn man so sieht, wie die Leute irgendwie entfliehen oder sich an einem geheimen Ort treffen oder was abgeben.
Aber guck mal, es ist jetzt Nachmittag, ne, oder Mittag. Ja. Hier ist kein Mensch.
Mein Kollege Steffen und ich stehen am Bultensee in Bremen, einem Baggersee an der Stadtgrenze, direkt an der Autobahn. Aus der Entfernung hört man sie auch noch leicht. Und hinter dem See schießen mehrere Hochhäuser in die Luft. In diesem Viertel ist Yasemin aufgewachsen. Und direkt am Baggersee gibt's auch noch so einen kleinen süßen Kiosk, aber der sieht so ein bisschen lost aus. Es ist kaum was los.
Hier sind jetzt so ein paar Badegäste, ganz vereinzelt.
Auch bei sehr interessantem Wetter hier unterwegs. Also es ist schon recht frisch, aber wenn die Sonne scheint, ja, auch heiß.
Ja, in Norddeutschland ist man hart.
Da, wo Steffen und ich jetzt gerade stehen, stand auch Yasemin schon mal. Mit ihren frisch geklauten 8,2 Millionen Euro. Genauer gesagt stand sie hier mit den vier Jungs, wie sie sie ja famously nennt. Denn ihre Namen will sie angeblich nicht gekannt haben. Wir sind jetzt zeitlich wieder im Mai 2021, am späten Abend nach dem Diebstahl. Die Jungs packen hektisch das Geld aus dem Container in mehrere Rucksäcke. Kiloweise Geldbündel. Dabei tickt die Zeit. Sie müssen ASAP weg hier. Bald wird das fehlende Geld auffallen und damit die Suche nach Yasemin und den Millionen beginnen. Während sie am Baggersee den Lieferwagen voll mit Geld machen, parkt da schon die ganze Zeit ein zweites Auto. Vermutlich ein Kombi.
Die haben mir gesagt, ich soll da reingehen, während die das Geld umgepackt haben und den Container weggeschmissen haben.
Das ist übrigens wieder unsere Yasemin. Wir haben ihre Aussagen aus ihrem Prozess für euch nachsprechen lassen. Das Geld und Yasemin sollen sich hier trennen. Ein Auto für das Geld, ein Auto für Yasemin. Vielleicht ja sogar ganz smart, so lassen sich Spuren besser verwischen. Aber anscheinend haben alle nur bis zu diesem Moment am Baggersee geplant. Oder besser gesagt, nur geplant, wie es für das Geld weitergehen soll. Denn wo Yasemin jetzt in diesem Kombi hin soll, das weiß irgendwie niemand so richtig. Und schon gar nicht sie selbst. Ihr Job war es ja nur, die Millionen rauszubringen. Wenn es nach ihr geht, dann ist dieser Moment für sie eine Zäsur. Der Moment, in dem sie plötzlich selbst zum Opfer wird. Denn sobald sie in diesen Kombi steigt und den Baggersee verlässt, wird sie für eine lange Zeit die Kontrolle über ihr eigenes Leben abgeben und sieht vielleicht selbst nie einen einzigen Cent ihrer eigenen Beute. Hey, ich bin Aileen Doan, eure Host von Die Millionendiebin, Staffel 2, die Yasemin-Story. Und dieser Moment am Bultensee, wo sich Geld und Yasemin trennen, war auch für uns im Team eine Zäsur. Der Moment, ab dem wir uns irgendwie selbst nicht mehr so sicher waren, was wir eigentlich glauben können und wollen und was nicht. Ob es jetzt wirklich in der Story einen Shift gibt, also von der Täterin Yasemin zum Opfer Yasemin. Oder ob das alles nur Fake ist. Aber hört und entscheidet doch für euch selbst. Das hier ist Folge 3. Die Flucht. Alle Folgen findet ihr schon jetzt in ARD Sounds. Yasemin und die Jungs teilen sich also auf zwei Autos auf. Drei dieser Jungs fahren in einem Lieferwagen mit den Millionen nach Berlin, so sagt es Yasemin jedenfalls später vor Gericht. Sie sitzt mit dem vierten Typen im Kombi und fährt mit ihm in die entgegengesetzte Richtung.
Ich habe nicht viel geredet am Anfang. Einmal waren wir an der Tankstelle. Ich glaube, mein eigenes Handy habe ich aus dem Autofenster während der Fahrt weggeschmissen. Keine Ahnung wo. Mein Kopf war voll.
Das Handy, das Yasemin panisch aus dem Auto schmeißt, ist vermutlich ihr Wegwerftelefon, das sie extra für die Tat benutzt hat. Ihr privates Handy hat sie zu diesem Zeitpunkt vermutlich noch. So lassen es zumindest spätere Ermittlungen vermuten. Yasemins Kopf, so erzählt sie es ja selbst, ist jetzt in diesem Moment ziemlich voll. Vielleicht hat sie ein schlechtes Gewissen, vielleicht kickt jetzt aber auch die Realität bei ihr rein, dass sie nie wieder ein normales Leben führen wird. Wenn sie jetzt auffliegt, muss sie sehr wahrscheinlich jahrelang in den Knast. Und wo ist jetzt überhaupt das ganze Geld hin? Dass sie auch noch bei einem fremden Typen in einem fremden Kombi sitzt, ist nicht gerade besonders hilfreich. Steffen hat später mit ihrem Anwalt darüber gesprochen.
Hat Yasemin mal berichtet, wie es ihr in dieser nächtlichen Autofahrt gegangen ist?
Ja, es war eine sehr, sehr komische Mischung. Natürlich immer noch voller Adrenalin, logisch, nach so einer Tat. Irgendwie aber auch eine Erschöpfung. Und dann, ja, auch fing das erste Mal Ungewissheit an, weil das eben so schlecht organisiert war.
Das Problem ist nur, der Fluchtplan war wohl nie so richtig fertig gedacht. Also klar, es wurde vorher schon mal darüber gesprochen, vermutlich so im Dreierteam. Yasemin, ihre beste Freundin Büschra und Büschras Verlobter Yid. Die stecken ja schließlich auch irgendwie mit drin. Und gemeinsam haben sie wohl ausgemacht, dass Yasemin in der Türkei untertauchen soll. Das ist vor allem aus zwei Gründen sehr praktisch. Erstens, die deutsche Polizei darf dort nicht selbst ermitteln und zweitens ist vor allem Yid ziemlich gut in der Türkei vernetzt. Der kennt da genug Leute, die einem in Schwierigkeiten auch mal aushelfen würden. Ob die allerdings ganz koscher sind, das sei mal dahingestellt. Aber jetzt, zu diesem Zeitpunkt im Kombi, da ist noch nicht mal ein Flug in die Türkei gebucht. 8 Millionen kann man schon mal klauen. Aber einen Flug rechtzeitig buchen, boah, das dauert natürlich. Dann muss man seinen Reisepass noch kurz raussuchen. Sorry, Ironie off. Aber das klingt einfach unvorstellbar, dass es jetzt daran scheitern soll.
Und sie hat aber auch sich nicht um ein Ticket vorher gekümmert. Das hat sie alles denen überlassen.
Ja, das war ja das, was sie klar gesagt hat. Ich mach das, was drinnen passiert. Ihr macht das, was draußen passiert. Und da war sie zumindest davon ausgegangen, dass sie dann auch ihre Ausreise organisieren.
Und deswegen peilt der Fahrer, also einer der vier Jungs, jetzt erstmal den Flughafen Amsterdam an. Aber was soll sie dort? Und was passiert dann dort? Sie hat ja noch nicht mal ein Flugticket und der Typ könnte ja jetzt sonst was mit ihr vorhaben. Es scheint, als würde Yasemins voller Kopf wieder etwas klarer werden. Sie will, dass der Typ umdreht. Ihr Anwalt beschreibt sie in diesem Moment als ziemlich selbstbewusst.
Holland wollte sie nicht. Da hat sie sich auch durchsetzen können. Also das ist auch was, was sie kann. Ne? Da sitzt irgendjemand, von dem man ja vermutet jetzt, dass der auch durchaus schon mal in kriminelle Aktivitäten verwickelt war. Und er sagt, ich fahre dich nach Holland. Sie sagt, nee, fährst du mich nicht. Da kann sie dann sich auch gerade machen und stark sein und dann auch ihren Willen durchsetzen. Das hat sie da ganz gut hingekriegt.
Ihr Fahrer gibt schließlich nach und wendet. Allerdings haben jetzt beide keinen Plan mehr, wie ihre Flucht weitergehen soll.
Wir haben erst online geguckt, ob es Tickets gibt. Aber es gab an keinem Flughafen welche.
Auch ihre Komplizen Yid und Büschra kontaktiert sie, erzählt sie später. Wahrscheinlich über ihr privates Handy, das sie bei sich hat. Aber auch die beiden haben jetzt keinen Tipp, wie es weitergehen soll. Irgendwann ist Yasemin so verzweifelt, dass sie überlegt, ob der Fahrer sie mit dem Auto bis in die Türkei fahren soll. Ich meine, jeder, der auch nur irgendwie einen Bezug zur Türkei hat, hat das sicherlich schon mal durchlebt und weiß auch, das dauert mindestens 24 Stunden. Und auf dem Weg muss man by the way auch noch casually über 5 Grenzen fahren, mit teils mehreren Stunden im Stau. Ich glaube, mein persönlicher Rekord lag bei 16 Stunden Stau an der bulgarischen Grenze. Ja, also, das ist natürlich nichts. Deswegen fahren Yasemin und der Typ jetzt erstmal die ganze Nacht durch Deutschland. Immer wieder steuern sie Flughäfen an. Stuttgart soll zum Beispiel so eine Station gewesen sein. Sie laufen rein zum Airline-Counter, weil es vielleicht ja noch Last-Minute-Flüge in die Türkei gibt. Aber nope, die Türkei-Flüge sind alle ausgebucht. Und dann vielleicht die Rettung?
Wien war die letzte Lösung, sonst hätten die mich selber über die Grenze gefahren.
Es ist noch Nacht, aber schon der nächste Tag. Und an dem stehen von Wien aus ganze 4 Flüge nach Istanbul an. Und für einen gibt's sogar noch Tickets. Also nichts wie hinder. Am Morgen erreichen die beiden den Grenzübergang nach Österreich. Dort wird gerade stark kontrolliert. Da draußen gibt 2021 auch schließlich immer noch eine Pandemie, die Regeln und Maßnahmen vor. Aber die scheinen selbst die Millionendiebin nicht aufzuhalten. Ihr Auto wird durchgewunken. Jetzt sind es nur noch ein paar Stunden, die Yasemin bis Wien durchhalten muss. Nach über 1000 Kilometern Autofahrt kommen die beiden völlig fertig an und kaufen vor Ort ein Flugticket für sie, mit Bargeld. Und als ob nie was gewesen wäre, stellt sich Yasemin ganz nonchalant an der internationalen Passkontrolle vor den Grenzbeamten an. Keine Ahnung, ob sie da überhaupt noch den Kopf hat zu checken, ob sie nicht schon per internationalem Haftbefehl gesucht wird. Ob nicht jeden Moment jemand von hinten an ihrer Schulter rüttelt. Bitte begleiten Sie mich kurz. Ich muss 1-2 Fragen mit Ihnen klären. Dann Hinterzimmer, Handschellen, Arrestzelle, Game over. Aber das passiert zu ihrem Glück nicht. Am Flughafen Wien kontrolliert ein Grenzbeamter ihren Impfpass. Sie hat sogar ein Corona-Testprotokoll dabei. Das zumindest hat sie vorbereitet. Also ihre beste Freundin Büschra hat die Tests für sie besorgt. Für den Grenzbeamten sieht's legit aus. Und Yasemins Reisepass, der passt auch. Es ist schließlich Pfingsten und ein Samstag. In Bremen in der Geldtransportfirma hat noch niemand irgendwas gecheckt. Yasemin ist für die Beamten im Moment einfach nur eine junge Frau aus Bremen, die über Wien in die Türkei reisen will. Eine von vielen halt. Und so steigt sie ins Flugzeug nach Istanbul. Knapp 3 Stunden später kommt sie am Flughafen Istanbul Havalimana an. Der Flughafen ist verhältnismäßig noch ziemlich neu und riesig, mega modern. Überall Glas, kaltes Licht, endlose Gänge. Es riecht nach Klimaanlage und Desinfektionsmittel. Und fast alle sprechen hier eine Sprache, von der Yasemin nur ein paar Brocken versteht. Türkisch. Hier in Istanbul soll sie jetzt jemand abholen. Ihr merkt vielleicht, irgendwie passen manche Anschlüsse nicht. Ein Flug war zwar nie gebucht, aber dass sie jetzt jemand in Istanbul abholen soll, das war schon geplant? Wir halten uns hier so gut es geht an belegbare Fakten und rekonstruieren den Fall so gut es geht. Versuchen aber auch transparent mit euch zu bleiben, wo wir es nicht wissen können. Denn oft haben wir nur Yasemins Sichtweise auf die Story. Und die geht jetzt eben so weiter, dass am Flughafen Istanbul halt eigentlich jemand kommen soll, ein Kollege von Yiğit. Aber Yasemin steht ewig rum am Flughafen. Niemand kommt und holt sie ab, obwohl es so ausgemacht war. Und bei Yasemin rattert's jetzt wohl so langsam, dass sie ziemlich abhängig von dem ist, was ihre beste Freundin Büschra und Büschras Verlobter Yiğit für sie planen. Oder eben nicht planen. Yasemin ruft Yiğit an. Und der vertröstet sie am Telefon. Irgendwas habe zeitlich nicht so ganz gepasst mit dem Abholen.
Der meinte, ich soll von Istanbul nach Izmir fliegen.
Eigentlich ja nicht so schlimm, aber für Yasemin im Rückblick eine der ersten Red Flags, wenn es um Yiğit geht. Sie soll weiterreisen, Jetset, ohne dass sie je Jetset wollte. In Izmir würde dann wirklich jemand auf sie warten, sagt Yiğit. Wer das sein soll, weiß sie nicht. Aber sie bucht den Flug. Es klappt. Sie kommt in Izmir an und wird abgeholt. Nicht von Yiğit, sondern von einem Kollegen von ihm. Aber immerhin endlich safe.
Dann bin ich ins Hotel. Dort habe ich auf Büschra gewartet. Die kam dann so 5 bis 7 Tage später.
Das Hotel ist übrigens nicht irgendeins, sondern das 5-Sterne-Luxus-Spa-Hotel Wyndham Grand Izmir Özdilek. Wer Luxus in der Türkei will, dem wird's da ordentlich gut gehen. Hat ja auch nie jemand gesagt, dass es prekär sein muss, nur weil man auf der Flucht ist, oder? 5 bis 7 Tage später taucht dann auch endlich Yasemins beste Freundin Büschra auf.
Wir sind nach Çeşme in eine Villa gefahren. Pool, freistehendes Haus, 3 Zimmer, Badezimmer, kleiner Garten.
Von Izmir geht's weiter in den Urlaubsort Çeşme. Liegt beides am Mittelmeer. Und in Çeşme kommen sie in einer Villa unter. Oder wie ihr Anwalt sagt.
Sie sagen immer Villa, das ist dann ein schönes Strandhaus im Grunde oder ein schönes einzelstehendes Haus gekommen. Und bis dahin war eigentlich alles soweit noch ganz gut.
Diese Villa soll der Familie von Büschras Verlobtem gehören, also Yiğit's Familie. Das ist also die eine POV nach der Tat. Büschra und Yasemin verstecken sich unter der ägäischen Sonne. Dort sollen sie ihre Ruhe haben. Währenddessen geht die andere POV so. In der Geldtransportfirma Loomis in Bremen checkt man langsam, dass da irgendwas nicht stimmt. Oder besser gesagt, irgendetwas fehlt.
Guck mal, Loomis steht da noch dran.
Wo? Oh mein Gott, krass. Vor allem direkt über dem Eingang.
Mein Kollege Steffen und ich wollen uns mal den Ort ansehen, wo Yasemin das Geld geklaut hat. Die Loomis-Zweigstelle in Bremen gibt es zwar nicht mehr, aber die Gebäude stehen noch.
Es gibt so eine Etage oben, das ist so Betonbau, auch so 70er Jahre, würde ich sagen.
Aber auch überall die Jalousien unten.
Hier ist ein größerer Parkplatz. Da steht auch noch Loomis dran. So, jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Hier ist Betriebsgelände, da würde ich jetzt nicht drauflaufen. Unbefugten ist der Zutritt strengstens verboten, steht da auch. Okay. Also das meinen die vielleicht auch dann ernst. Da sind auch überall Überwachungskameras und so. Hier, ja. Guck mal da hinten.
Wir laufen ums Eck. Wo genau hat Yasemin hier wohl das Geld verpackt?
Dass dieses Cash-Center dann doch auch vielleicht die große Halle da hinten ist.
Das würde auch Sinn machen, das hat keine Fenster, ist undurchsichtig.
Aber das ist kein kleines Büro, das war eine richtig große Halle. Also ich könnte mir vorstellen, dass das da hinten ist.
Vor uns erstreckt sich ein größerer Parkplatz. Hierher muss sie das Geld vermutlich rausgeschoben haben. Hier müssen die Jungs mit dem ersten Fluchtwagen wohl auf sie gewartet haben.
Hier oben sind auch Kameras.
Hier sind die Kameras, die werden sich auch wundern, was wir hier machen jetzt.
Gewundert hat sich damals niemand. Weil sie hat ja gesagt, sie bringt Müll raus, oder?
Genau, sie bringt Altpapier raus.
4 Tage nach dem Diebstahl beginnen die Leute in der Loomis-Filiale zu ahnen, dass da irgendwas übers Pfingstwochenende passiert sein muss. Yasemins Chef hat an diesem Dienstag nach Pfingsten schon kurz nach seinem Arbeitsbeginn um 8:30 ein mulmiges Gefühl. Immer mehr Kunden, hauptsächlich Volksbanken und Sparkassen aus der Region, rufen ihn an und beschweren sich, dass ihnen Geld fehlt. Sofort checkt er, ob das nicht einfach nur ein Fehler im System ist. Irgendwo hat sich vielleicht irgendwer verzählt oder was falsch eingegeben. Aber er merkt schnell, Nee, nee, da fehlt wirklich Geld. Das kann nicht wahr sein. Ihn schüttelt's so richtig. Bei Loomis ist jetzt Alarmstufe rot. Wie viel Geld fehlt, ist gerade noch unklar. Sofort werden die Cops eingeschaltet.
Das ist nichts, was alltäglich passiert,
sagt Bremer Oberstaatsanwalt Frank Passade.
Also das sticht schon aus der Reihe der vielen Diebstähle, die ja auch tagtäglich passieren, also mit Abstand, mit einem ganz, ganz, ganz, ganz deutlichen Abstand heraus. Ne?
Frank Passade spricht mit uns offiziell im Namen des Ermittlungsteams. Und das Team ermittelt nicht nur, wie viel Geld fehlt.
Es war relativ schnell klar, weil auch ein Überwachungsvideo zur Verfügung gestellt worden ist, dass es auf eine ganz klar identifizierbare Person hinauslief.
Die Jagd nach Yasemin hat somit offiziell begonnen. Die erste Adresse der Ermittler, Yasemins Eltern. Aber dort gibt's nichts zu holen. Yasemin ist verschwunden und keiner will wissen, wo sie hin ist. Und je mehr die Bremer Polizei recherchiert und nachfragt, desto eher verstärkt sich der Verdacht, dass Yasemin wohl nicht mehr in Deutschland ist. Sie beginnen, europaweit nach ihr zu suchen. Und siehe da, ein Beweisstück. Sie stoßen auf ihr Boarding-Ticket von Wien nach Istanbul. Die deutschen Behörden wissen jetzt sicher, sie muss eigentlich in der Türkei sein. Und bis sie da mal an weitere Infos kommen, weiß einer schon längst mehr über Yasemin.
Alo.
Selam Ümit.
Selam, günaydın.
Günaydın, naber?
İyiyim, sağ ol.
Der hier noch etwas verschlafen klingende Journalist ist Crime-Reporter Ümit Demircan. Er ist in der Türkei der Mann, wenn es um Yasemins Fall geht. Fast alle anderen Medien, auch deutsche, zitieren aus seinen Artikeln. Er lebt in Istanbul und arbeitet für die Tageszeitung Sabah, einem staatstreuen Boulevardblatt, politisch also tendenziell eher auf Erdogan-Linie. Ümit Demircan ist ziemlich busy. Es ist sehr schwer, an ihn ranzukommen. Aber irgendwann klappt's mit einem Telefoninterview.
Arada kahvemi yudumlayabilir miyim?
Tabii canım, yani...
Tamam, hadi başlayalım.
An Yasemins Fall fasziniert Ümit nicht das, was man darüber weiß, sondern das, was man nicht darüber weiß.
Wenn wir uns das aus heutiger Sicht anschauen, dann sitzt Yasemin mit vielen Fragezeichen. Deshalb ist Yasemins Geschichte auch so filmreif.
Aus Istanbul heraus baut Ümit Kontakte zu Detektiven auf. Die hat die Versicherung der Geldtransportfirma in die Türkei geschickt. Und die sollen mehr über Yasemin herausfinden.
Die Loomis-Detektive sind ziemlich lange hier in der Türkei geblieben, um diesen Fall zu recherchieren. Sie haben ziemlich ernste Verbindungen hier aufgebaut. Aus meinem Reporterreflex heraus habe ich ihnen dann eine E-Mail geschrieben und Kontakt aufgebaut. Und im Rahmen ihrer Arbeit war ich dann auch involviert.
Wir kommen leider nicht an die Detektive ran und können uns deshalb hier nur auf die Aussagen von Ümit stützen. Die Detektive verraten ihm, dass sie Yasemin immer näher kommen, weil eine Person in Yasemins Kreis besonders leichtsinnig ist. Büşra, ihre beste Freundin. Irgendwie kommen sie an Büşras Handydaten, erzählt Ümit. Messages, Standortdaten, ganze Telefonate. Spannende Hinweise für die Detektive. Sie wissen dann, dass Yasemin in İzmir ist, aber...
Yasemin hiç sokağa çıkmadı. Yasemin sokağa çıksa dahi hep kendini gizledi. Dolayısıyla böyle...
Yasemin ist nie auf die Straße gegangen. Und wenn, dann immer nur undercover. Sie hat zum Beispiel nie ein Telefon benutzt. Immer nur über ihre Mailadresse kommuniziert. Mit der Zeit haben die Detektive die Standorte lokalisieren können, sie aber trotzdem nie gefunden.
Tespit ettiler ama hiçbir zamanda Yasemin'e ulaşamadılar.
Trotz dieser Infos weiß niemand, wo Yasemin sich genau aufhält. Und sie träumt derweil in ihrem Versteck vermutlich immer noch vom großen Geld.
Wir haben so rumgeträumt, das war dummes Gelaber. Ich wollte schönen Urlaub, bisschen feiern, sich vielleicht was aufbauen, ein, zwei Häuser holen, einen Laden aufbauen. Vielleicht einen Beautyladen für Büşra.
So hat sie sich das süße Leben vorgestellt. Ihre Realität zu dem Zeitpunkt, schicke Häuser, ja, aber so richtig raus und sich was Eigenes aufbauen oder in etwas für sich investieren, das kann sie wohl nicht. Von dem Geld soll sie bisher kaum mehr als etwas Taschengeld gesehen haben. Ein paar tausend Euro, sagt sie später vor Gericht. Schon direkt nach der Ankunft in der Türkei gab es Diskussionen zwischen Yasemin, ihrer besten Freundin Büşra und Büşras Verlobten Yiğit, wie das Geld eigentlich aufgeteilt werden soll.
Die wollten die Hälfte der Tatbeute, damit war ich aber nicht einverstanden. Da meinte er,
also Yiğit,
so mäßig, dass wir das schon klären, Ich glaube aber im Nachhinein, sie wollten mich nur erstmal mundtot machen.
Mundtot machen ist ein krasser Vorwurf. Und der trifft ja hier auch nicht irgendwen, sondern ihre engsten Bezugspersonen. Ich frage mich, ob, also falls das alles wirklich so passiert ist, Yasemin die ganze Sache nicht in dem Moment schon irgendwie sus vorkommt. In welcher innigen Freundschaft wird man denn so hingehalten und vor allem so behandelt? In Yiits Ferienhaus ist Yasemin zum Beispiel nicht mehr willkommen, erzählt sie später.
Büschra wollte nicht, dass ich dort in der Villa mit Yiit bleibe. Wir sind dann zusammen nach Izmir, wo ich ins Hotel gefahren bin.
Büschra ist oft tagelang unterwegs und macht klare Ansagen, was Yasemin in dieser Zeit darf und was nicht. Yasemin sitzt währenddessen in diesem poschen Nobelhotel direkt an der Küste Izmirs, gefühlt wieder ihre Zeit ab und versteckt sich dort. Zu groß ist die Angst, dass sie ja jetzt wer gerade sucht und direkt auf der Straße erkennen könnte. Und on top kann sie kein Türkisch. Es muss so schlimm für Yasemin sein, dass sie einmal Büschra darum bittet, ihr telefonisch was zu essen zu bestellen, weil sie sich das selbst nicht zutraut. Büschra jettet währenddessen durch die Gegend. Die Beziehung zwischen den beiden kriegt in dieser Phase einen richtigen Knacks. Das Misstrauen wächst. Die beiden chatten zwar täglich mehrmals, der Ton wirkt aber rau. Yasemin schreibt zum Beispiel sowas wie:
Ich hab keinen Bock alleine. Was soll ich dann machen? Du kannst das. Ich kann das nicht.
Worauf Büschra antwortet mit:
Nerv mich jetzt nicht ab. Ich komm bald, Digga. Dann können wir machen, was wir wollen.
Wenn man Büschras Tonfall in den Chatnachrichten deutet, dann klingt das schon sehr danach, als hätte sie gar keine Lust mehr auf Yasemin. Weil welche Freundinnen reden bitte so miteinander? Vielleicht ist Büschra aber auch deshalb so abweisend, weil sie im Kopf eigentlich nur noch ein Thema hat. Ihre eigene Traumhochzeit. Sie möchte unbedingt ihren Verlobten Yiit heiraten. Wenn da nur nicht dieser lästige Papierkram wäre. Und deswegen begeht sie einen folgenschweren Fehler.
Dann ist Büschra zurück nach Deutschland geflogen, um ihre Papiere zu machen, weil sie Yiit heiraten wollte.
Als ob nie was gewesen wäre, fliegt Büschra zurück nach Hause. 2 Wochen, nachdem sie Komplizin bei einem der wohl größten Diebstähle Deutschlands wurde. Kann man wirklich so naiv sein und ernsthaft glauben, dass sie die deutsche Polizei noch nicht auf dem Zettel hat? Aus Überwachungsprotokollen geht sogar noch hervor, dass Yasemin Büschra gewarnt hat. Yasemin schreibt ihr:
Die wissen doch, dass du meine Freundin bist. Wenn du drüben bist, wie kriegen die anderen dann das Geld?
Aber Büschra juckt das irgendwie nicht. Die antwortet:
Es soll alles gechillt sein, du erhältst dein Geld.
Dieser Leichtsinn rächt sich big time. Büschra reist zurück nach Deutschland und wird, Überraschung, festgenommen. Vorbei mit der Freiheit. Ach so, ja, und auch mit der Traumhochzeit. Am Ende bekommt sie 2 Jahre und 8 Monate Knast. Beihilfe zum Diebstahl, heißt das ganz offiziell. Yasemin verbringt ihr momentanes Leben undercover und Büschra denkt an ihre Hochzeit und ist deshalb so leichtsinnig, dass sie basically in die Arme der Behörden läuft. Für Yasemin verschwindet damit die wichtigste Freundin und Vertraute hinter Gittern. Ohne Büschra hätte sie den Diebstahl womöglich nie durchgezogen. 6 Wochen ist die Tat jetzt ungefähr schon her. Und dann passiert das.
Almanya aylardır Yasemin'i arıyor. Para dağıtım şirketinde çalışan Yasemin Gündoğan.
Yasemin Gündoğan gündemden düşmüyor.
Die türkischen Medien greifen den Fall auf, was ehrlicherweise auch nur eine Frage der Zeit war. Eine Deutsch-Türkin, die Millionen geklaut hat. Klar ist das eine Sensation, auch in den türkischen Medien. Und dann zieht sich die Tat sogar auch noch bis rein in die Türkei und gilt immer noch als ungelöst. Wir haben ja hier in Deutschland schon so eine True-Crime-Affinität. Das ist in der Türkei aber nochmal auf einem ganz anderen Level. Da gibt's vor allem eine bestimmte Fernsehsendung, die so ein bisschen tickt wie Aktenzeichen XY, aber viel, viel krasser ist. Die wird täglich ausgestrahlt, ist live und super oft wird in der Sendung selbst noch mit Hinterbliebenen der Opfer und mit Zeugen gesprochen. Und I kid you not, manchmal wird sogar live in der Sendung noch der Täter oder die Täterin gefunden. Und so eine Story wie die von Yasemin ist in diesem Kosmos natürlich besonders juicy. Yasemins Gesicht ist mit einem Mal auf den Titelseiten großer Zeitungen. Das Stresslevel muss extrem sein. Yasemin wechselt jetzt ständig ihre Unterkünfte, sie kommuniziert fast nur noch per Mail. Manche Medien spekulieren, welchen Luxus sich die Bremer Millionendiebin wohl gerade so gönnt. Yasemins Realität ist aber wohl eine ganz andere.
Ich bin dann nicht mehr rausgegangen. Das war zu gefährlich.
Ihre Bestie Büschra sitzt jetzt in Deutschland im Knast. Yasemins letzte Bezugsperson in der Türkei bleibt damit Büschras Verlobter Yiit. Der wollte sich um den Transfer des Geldes in die Türkei kümmern. Aber auch mit ihm hat sie ja vorab nie über die Aufteilung gesprochen.
Ich wollte Yiit ab und zu ansprechen, aber habe es nicht gemacht. Normalerweise redet man drüber. Habe ich aber nicht. Büschra meinte zu mir, ich krieg meinen Teil.
Aus Yasemins POV heraus ist sie jetzt anscheinend komplett wehrlos.
Und wer soll Yiğit jetzt auch noch daran hindern, nicht einfach komplett mit der Kohle durchzubrennen? Büşra ist ja auch nicht mehr da. Yiğit hat jetzt eigentlich das alleinige Sagen über Yasemin, behauptet sie jedenfalls. Und Yiğit sagt, sie soll sich weiterhin komplett von der Außenwelt isolieren. Die Ermittlungen der deutschen Beamten und der Versicherungsdetektive laufen derweil weiter. Und dann stoßen die Detektive, die in der Türkei unterwegs sind, auf das mutmaßlich dritte Crewmitglied, Yiğit.
Wir haben erstmals enthüllt, dass Büşra einen Partner namens Yiğit hat, der in Deutschland schon kriminell war und alte Menschen betrogen hat. Und das noch bevor das deutsche Gericht was davon mitbekommen hat.
Zum ersten Mal wird klar, dass neben Yasemin und Büşra noch eine dritte Figur entscheidend am Millionendiebstahl beteiligt gewesen sein muss. Die Detektive beginnen, Yiğit's komplettes Umfeld zu scannen. Ümit, der Crime-Reporter aus der Türkei, erzählt von Methoden, die auch einfach aus einem Actionfilm sein könnten, wo man sich noch so denkt, als ob das stimmt. Wir können es jedenfalls nicht gegenchecken.
Yiğit'in arkadaşına ulaşmak için ve o isim olduğunu öğrenmek için.
Um an den Namen von Yiğit's Freund ranzukommen, sind die ihm im Straßenverkehr gefolgt, sind ihm hinten drauf gefahren und sind dann so an seinen Namen und seine Ausweisdokumente und sein Foto gekommen.
Şeyle detektifler yani Yiğit'in arabasına vuruyorlar.
Also die Detektive?
Yiğit'in arabasını değil, Yiğit'in ortağının.
Ja, die Detektive. Sie waren hinter Yiğit's Partner her. Also sie sind der Person gefolgt, von der sie dachten, dass sie gerade zu Yasemins Versteck fährt, um ihr das Nötigste zu liefern. Die sind ihm hinten drauf gefahren und so an seine Personalien gekommen.
Die Versicherungsdetektive scheinen Yiğit und seinem kriminellen Umfeld hart auf die Pelle zu rücken. Versuchen, ihm so nah wie nur möglich zu kommen, um über ihn Yasemin zu finden. Und währenddessen packt Reporter Ümit Yiğit's Gesicht in die Medien. Macht ihn offiziell zum potenziellen Handlanger von Yasemin. Aber Yiğit, der war vorher schon ziemlich kriminell. Und dass jetzt sein Name da so öffentlich rumgeht, gefällt ihm ganz und gar nicht. Ihr seid hooked von den verschwundenen Millionen oder den Detektiven auf Yasemins Spuren? Dann habt ihr vielleicht auch Bock auf diesen Podcast hier. Schmutzige Methoden und spektakuläre Erfolge. In der vierten Staffel von Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste, geht es darum, wie Spione Fälle lösen oder mit Rückschlägen umgehen. Es geht um Russlands hybriden Krieg, Morde, verhinderte Katastrophen und die Frage, wie Geheimdienste sich anpassen an die komplizierte Welt. Dark Matters, jeden Mittwoch mit einer neuen Folge, zuerst in ARD Sounds. Das war die dritte Folge von Die Millionendiebin, Staffel 2, die Yasemin Story. Alle 5 Folgen findet ihr schon jetzt in ARD Sounds. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt die Folge doch gerne rum und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Ich bin Eileen Dorn. Autoren Steffen Hudemann und Sebastian Manz. Redaktion Joschka Moravec und Pamina Rosenthal. Sprecherin Dietschle Hüscher. Komposition Benjamin Hien und Santiago Jaramillo. Produktion Adrian Eichmann und Philipp Stemmer. Grafik Christian Borowski. Distribution Nina Fein. Juristische Beratung Anna Puschmann. Projektleitung Grit Tümmel. Danke auch an Amelie Neumann. Diese Staffel Die Millionendiebin ist eine Produktion von Bremen Next von Radio Bremen und Das Ding vom SWR.